und herzlich willkommen bei Kaya 55, dem Kirchenmagazin von Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Was wird in diesem Sommer das A und O für Ihre Freizeitgestaltung? Haben Sie schon eine Sommerlektüre ausgesucht?
Wer sucht, der findet. Wir haben bei unserer Sommerbüchersuche Hans-Joachim Schmidt gefunden. Sein aktuelles Buch von ägyptischer Finsternis und salomonischen Urteilen hat uns neugierig gemacht.
Über dieses Buch und seine Leidenschaft als Hörbucheinleser wollen wir frank und frei mit ihm reden. Sprichwörter spielen dabei auch eine Rolle. Lieber Herr Schmidt, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, schön. Ich bin gespannt, was Sie von mir wissen wollen.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Und immer noch konnten wir diese Sendung leider nicht im Studio aufnehmen. Sie hören Kaya 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir wollen heute hören und lesen. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, für den beides sehr wichtig ist.
Mit uns spricht der Liebhaber der deutschen Sprache, Hans-Joachim Schmidt. Er nennt sich selber auf seiner Homepage Vorleser Schmidt und hat sich als Hörbucheinleser einen Namen gemacht.
Und Bücher schreiben kann er auch. Sein neuestes Werk heißt Von ägyptischer Finsternis und salomonischen Urteilen. Im Untertitel Sprichwörtliche Redensarten mit biblischem Hintergrund. Und es ist gerade erschienen. Herr Schmidt, ich stutzte so ein bisschen und dachte, sprichwörtlich und Redensart, ist das nicht eigentlich sowas wie doppelt gemoppelt?
Ist es nicht. Ist es nicht. Sprichwörter bestehen aus ganzen Sätzen. Sprichwörter enthalten eine Lehre, eine Moral oder eine allgemeine Erkenntnis. Sie dürfen nicht verändert werden in ihrem Wortlaut. Das haben sie mit den sprichwörtlichen Redensarten gemeinsam. Sprichwörtliche Redensarten haben ebenfalls eine festgefügte Form, zum Beispiel etwa den Staub von den Füßen schütteln, ist eine Redensart, wo man das Wort Staub nicht einfach durch Schmutz ersetzen darf und kann, sondern das bleibt festgefügt. In der Regel sind diese sprichwörtlichen Redensarten also keine ganzen Sätze.
Was war der Anlass für Ihr neuestes Buch? Was inspiriert Sie da?
Neuestes Buch, da muss ich schon ein bisschen widersprechen, denn ich habe diese Art von Büchern früher nie geschrieben. Es ist mein einziges und ich hatte es eigentlich auch gar nicht als Buch veröffentlichen wollen. Ich habe mich immer für Redensarten interessiert, weil ich sie faszinierend finde und weil die deutsche Sprache von Redensarten nur so wimmelt. Wenn man sich einmal darauf konzentriert, dann hört man immer zu Redensarten, manchmal auch schrecklich falsch gebrauchte. Zum Beispiel kann ich mich aufregen, wenn ich in den Medien höre, von einem erdrutschartigen Sieg. Das ist völliger Unsinn. Erdrutsche geschehen immer von oben nach unten. Es kann also allenfalls mal eine erdrutschartige Niederlage geben, aber keinen erdrutschartigen Sieg. Gut, dass ich mich hierum bemüht habe, hatte seinen Anlass dadurch, dass ich einmal in einer Kirchengemeinde einen Vortrag halten sollte. Das hatten die sich gewünscht. Es sollte etwas sein, was mich interessiert, aber vielleicht auch ein bisschen was mit Bibel oder Kirche oder religiösem Hintergrund zu tun haben. Und da habe ich mich entschieden, nach diesem Vortrag, das auch einmal zu Papier zu bringen, ein bisschen mehr auszuarbeiten. Habe aber überhaupt nicht an ein Buch gedacht, sondern ich wollte es vervielfältigen, 100 Mal an Verwandte, an Freunde verschenken. Ich habe dann ein Exemplar einem befreundeten Kollegen, ehemaligen Kollegen geschickt. Und der hat gesagt, ich habe das morgens im Bett gekriegt und habe mich hingesetzt und konnte aus dem Bett nicht mehr raus, weil es mich so interessiert hat. Und das muss ein Buch werden. Er war auch bereit, mich dabei zu unterstützen. Und heutzutage ist es ja möglich, solche Eitelkeiten von Autoren für relativ wenig Geld zu befriedigen, indem man Books on Demand herstellt. Naja, nun habe ich es also gemacht und ich bin überzeugt davon, es wird nicht viele Leser finden, aber diejenigen, die es findet, werden vielleicht Interesse daran haben.
Nun haben wir den ersten Teil Ihres Untertitels schon genau beleuchtet, was ist eine sprichwörtliche Redensart, und nun kommen wir zum zweiten Teil mit biblischem Hintergrund. Sie sagten schon, Sie haben einen Vortrag gehalten in einer Gemeinde, da lag das ja nahe, den biblischen Hintergrund aufzugreifen. Sind denn, weil es auch noch drunter steht, auf dem Cover kann man das Alpha und das Omega sehen, heißt es sind alle biblischen Redensarten enthalten, die es gibt?
Es sind alle die enthalten, die ich gefunden habe. Das muss ich bescheidenerweise sagen. Und ich habe sie ja noch nicht mal selbst gefunden. Es gibt ein Standardwerk von Lutz Röhrig, dreibändig, drei dicke Bände, wo sämtliche, nahezu sämtliche Redensarten enthalten sind. Und die habe ich durchgeblättert und habe geguckt, wo weist er auf einen biblischen Hintergrund hin. Ich bin dann allerdings einen Schritt darüber hinausgegangen, indem ich mir rausgesucht habe, welches sind eigentlich die biblischen Stellen, wo diese Redensart vorkommt, und habe sie zum Teil ein bisschen erläutert, aber habe der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass man vielleicht auch mal nachguckt an der entsprechenden Bibelstelle, wo die Redensart steht.
Sind Sie denn mit biblischen Sprichwörtern aufgewachsen? Gab es sowas in der Familie, dass die öfter mal auftauchten?
Nein, ich habe zwar eine Mutter gehabt, die Pastorentochter war, aber einen Vater, der der Kirche und der Religion sehr distanziert gegenüberstand, und in meiner Erziehung habe ich davon nicht viel mitbekommen. Ich bin ganz normal, das heißt nicht mal normal getauft, sondern die Taufe musste als Winkeltaufe stattfinden, weil mein Vater Funktionär der Deutschen Arbeitsfront war, Kraft durch Freude, und es sollte nicht bekannt werden, dass ich getauft wurde. Und deshalb wurde ich nicht im Rahmen eines Gottesdienstes, sondern im Pastorenzimmer getauft. Bin dann aber später konfirmiert worden und habe eine lange, sehr, sehr wechselvolle Geschichte bezüglich meiner Religiosität hinter mir. Das würde aber zu weit führen, das hier zu erörtern.
Mich würde interessieren, Sie haben die Luther-Übersetzung von 2017 zur Grundlage gemacht. In der letzten Zeit sind ja auch andere Übersetzungen, zum Beispiel denke ich an die Basisbibel, herausgekommen. Hängen Sie da sehr so an diesem Luther-Übersetzungsdeutsch oder ist das für Sie einfach eine Arbeitsgrundlage gewesen?
Das hatte eigentlich zwei Gründe. Einerseits ist mir der Luther-Text von den Bibeln der vertrauteste, obwohl ich beispielsweise die neue Genfer Übersetzung viel hilfreicher finde, weil sie immer auch die Alternativen der Übersetzung am Rande als Glossar mit angibt. Mhm. Aber nein, ich habe mir gedacht, sprichwörtliche Redensarten sind ja eben, wie ich schon ausgeführt habe, geprägte Sätze, in denen diese Redensarten vorkommen. Und diese Prägung ist natürlich im Ohr der Bevölkerung am ehesten in dem klassischen Luthertext.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1, und wir sprechen mit Hans-Joachim Schmidt, Sprachliebhaber und Vorleser.
Ja, Herr Schmidt, Sie bezeichnen sich selber als Sprachliebhaber oder Liebhaber der deutschen Sprache. Was macht denn ein Liebhaber der deutschen Sprache aus?
Vor allen Dingen erstmal Genussfähigkeit, diese Sprache wahrzunehmen, als Schulmeister natürlich auch Fehler zu monieren, Fehler zu registrieren, aber das ist eine Schwäche, die ich zu bekämpfen suche. Nein, sich auf die Suche zu machen nach schönen Formulierungen, nach schönen Begriffen, nach schönen Wendungen, das macht, denke ich, einen Liebhaber aus. Hinzukommen mag vielleicht auch noch, wenn man Lust hat, diese Sprache nun auch akustisch zum Ausdruck zu bringen, nicht nur schriftlich oder konsumierend.
Gibt es ein Zeitalter, wo Sie sagen, das war eine Hochzeit der deutschen Sprache?
Das, denke ich, kann man schon sagen. Die Klassik würde ich nennen, also von Lessing bis, wen sollte man als Endpunkt nennen, fällt mir jetzt gerade kein Name ein. Aber bei mir kommt immer noch etwas anderes hinzu, weshalb ich mich auf ältere Literatur stütze und eigentlich nur mit älterer Literatur beschäftige. Das ist nicht nur, dass sie für mich eingängiger ist, also dazu gehört auch der ganze Realismus zum Beispiel, also Adalbert Stifter und Storm und alle möglichen eben, sondern es kommt bei mir hinzu, dass ich ja Hörbücher mache und mich da ganz konzentrieren muss, bis auf wenige Ausnahmen, auf Titel, die rechtefrei sind. Das heißt also, der Autor eines Textes, den ich lese, oder noch schlimmer, auch der Übersetzer eines Textes, den ich lese, muss mindestens 70 Jahre tot sein. Sonst muss ich mich an den Rechteinhaber, an den Verlag wenden. Und die Verlage sagen dann in aller Regel, ach nee, kein Interesse. Bei den geringen Umsätzen, die da zu erwarten sind, da beißen die gar nicht an. Ich habe ein paar Ausnahmen dabei erlebt. So gab es etwa eine Prosa-Übersetzung, eine neue Prosa-Übersetzung von einem sehr alten Werk, nämlich von den Metamorphosen des Ovid. Diese Metamorphosen hatte ich zunächst in der Übersetzung des Johann Heinrich Voss, der auch die Odyssee und die Ilias übersetzt hat, in Hexametern lesen wollen. Ilias und Odyssee habe ich in Hexametern gelesen und das hat mir viel Spaß gemacht und das war schön, aber die Metamorphosen von ihm zu lesen in Hexametern war nicht gut. Ich fand sie nicht gelungen zum großen Teil und es hat mich auch gestört, dass er alle etwas unanständigen Stellen weggelassen hat.
Der Übersetzer.
Der Übersetzer Johann Heinrich Voss, Goethezeit. Mhm. Und dann habe ich aber gefunden, dass es eine moderne Prosa-Übersetzung gibt und habe gedacht, das wäre doch was. Und dann habe ich mich an den Verlag, ich verschweige den Namen, aber es war ein großer Verlag, gewandt und habe gefragt, ob ich denn einen nicht exklusiven Lizenzvertrag kriegen könnte, dass ich das einlesen kann. Die Antwort war 1,5 Zeilen, kein Interesse. Und dann hatte meine Frau einen Gedanken. Sie sagte nämlich, möglicherweise lebt doch der Übersetzer noch. Versuch doch, den Übersetzer mal zu kriegen. Online-Recherche ist ja heutzutage einfach. Er gab einen über 90-jährigen emeritierten Professor, der das übersetzt hat. Und ich schrieb ihm eine E-Mail, Und die Antwort war innerhalb eines Tages da, von diesem alten Herrn. Und er sagte, schicken Sie mir doch mal Ihre Ilias oder Ihre Odyssee. Ich habe ihm dann das zugeschickt. Kurze Zeit später hat er sich an den Verlag gewandt und zwei Tage später war die Genehmigung da, dass ich die Metamorphosen einlesen konnte. Das war natürlich für mich ein schönes Erlebnis. In der Regel also alte Literatur in auch alten Übersetzungen.
Wie sehr leiden Sie denn als Sprachliebhaber unter den modernen sprachlichen Formen, die jetzt Einzug gehalten haben, ob es die Anglizismen sind, die Verkürzungen oder Abkürzungen?
Also es gibt da vor allen Dingen eines, worunter ich wirklich echt leide. Wenn ich höre von SprecherInnen, das ist so schrecklich, weil es das Wort innen ja als innen gibt und ich mich dann immer frage, und was ist mit den Sprechern außen? Ich kann das verstehen, ich verstehe die Motivation von diesem Gendern, ich kann es auch, wenn ich es sehe, gedruckt sehe, kann ich es auch entschlüsseln, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das mit diesem Gap, mit dieser kleinen Lücke, Sprachlücke zu sprechen. Finde ich schrecklich, finde es auch einfach dumm, dass man nicht anerkennt, dass die deutsche Sprache nun mal das generische Maskulinum kennt. Und es ist einfach unsinnig, dass ich nicht sagen kann, ach, mir fehlt da noch irgendwas, ich gehe noch mal schnell zum Kaufmann. Wie soll ich das sagen? Gehe ich zur Kauffrau oder zum Kaufmann? Das ist doch völliger Quatsch. Also das stört mich schon sehr. Und Sie merken meine Leidenschaft, die natürlich von vielen ganz schlimm gefunden wird, dass ich mich so leidenschaftlich dagegen wende.
Ein Aspekt haben wir noch bei der Vorbereitung bedacht. In kirchlichen Liedern stecken ja auch sprachliche Schätze. Ein Sprachschätzler, das ist der Paul Gerd aus dem 17. Jahrhundert, hat Generationen mit seinen Liedern geprägt. Die Frage ist aber sicherlich auch berechtigt, ist das zeitlos gültig? Würde Paul Gerd seine Lieder heute anders formulieren und wie würde er das machen? Wie stehen Sie dazu?
Wie er das heutzutage machen würde, weiß ich natürlich nicht. Das kann niemand sagen, ob er überhaupt heute sowas schreiben würde. Generelle Gültigkeit haben sie wahrscheinlich für Menschen, die diese Glaubensüberzeugungen vertreten und empfinden, nach wie vor. Wobei man ja sagen muss, dass Paul Gerhardt zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges gelebt hat und wirklich viel, viel Jammer erlebt hat und viel Schlimmes erlebt hat. Es stimmt, glaube ich, nicht ganz, dass er das alles überwunden hat durch freudiges Gottvertrauen. So stimmt das, glaube ich, nicht. Ich habe sämtliche Liedertexte von Paul Gerhardt als Hörbuch eingelesen. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum eigentlich? Es hat aber einen Grund, von dem ich auch glaube, dass er seine Berechtigung hat. Immer dann, wenn ein Lied gesungen wird, dann ist damit bereits völlig festgelegt, an welcher Stelle betont wird, an welcher Stelle es eine Pause gibt. Gesungene Lieder mit Instrumentalbegleitung vor allen Dingen, haben immer die Tendenz zum Leiern. So, und ich habe mich bemüht, ob es gelungen ist, mögen andere beurteilen, ich habe mich bemüht, die Paul Gerhardt Lieder als Gedichte zu lesen. Mhm. sie als Gedichte zu lesen, da habe ich viel mehr Freiheit, mit kleinen Pausen zu arbeiten, mit Hervorhebung von einzelnen Wörtern. Ich habe darüber hinaus allerdings eine Fleißarbeit geleistet. Ich habe nämlich diesem Hörbuch einen Text beigefügt, in dem sämtliche Paul-Gerhardt-Lieder aufgeführt sind, und zwar gruppiert nach Anlässen oder nach Themenbereichen. Und dann aber auch jeweils, das habe natürlich nicht ich herausgefunden, sondern das habe ich alles aus dem Internet heutzutage, erforscht man ja sowas nicht. Ich bin ja auch gar kein Theologe, ich könnte das gar nicht, bin auch kein Historiker. Aber ich habe herausgefunden, wo ein solches Kirchenlied von Paul Gerhardt einen biblischen Hintergrund hat, eine biblische Stelle hat, habe ich diese Stelle notiert, sodass man also gegebenenfalls nachgucken kann, was das war. Zum Beispiel unter dem Thema Leiden Christi, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Bezieht sich auf Johannes 1, Vers 29 und Jesaja 53, Vers 4 bis 7. Und die Melodie ist an Wasserflüssen Babylon. Und so weiter und so weiter. Das für sämtliche Paul-Gerhardt-Lieder war eine Fleißarbeit, die ich auch gerne unternommen habe, die sich also in Interessensbekundungen überhaupt nicht auszahlt, natürlich, wie die meisten meiner Hörbücher nur winzige Nischen treffen.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1, und wir sprechen mit Hans-Joachim Schmidt. Er hat ein neues Buch geschrieben. Seine Liebeserklärung an die deutsche Sprache beschäftigt uns in unserer Sendung.
Und wir haben es schon immer wieder gehört, er hat ein weiteres Steckenpferd, seine Tätigkeit als Hörbucheinleser. Herr Schmidt, mehr als 200 Bücher haben Sie bereits eingelesen. Wie wählen Sie die Bücher denn aus? Was muss ein Buch haben, damit es Sie neugierig macht?
Ja, das stimmt so schon nicht. Ich wähle die Hörbücher nicht nach meinem Interesse aus, sondern fast alle meine Hörbücher sind Reaktionen auf Wünsche. Ich habe mit der ganzen Einleserei von Texten begonnen, nachdem ich nicht mehr berufstätig war und nun viel Zeit hatte und dachte, ich will diese Zeit im Alter wirklich für was Schönes nutzen. Hatte ursprünglich vor, nur einzulesen auf individuelle Wünsche mit individuell gewählten Texten und dann auch als Unikate. Wollte dafür kein Geld haben, sondern hatte die Idee, ich möchte nur den Nachweis haben, dass der jeweilige Wünscher oder die Wünscherin an irgendeine Organisation etwas spendet. Dann hat sich also sehr bald herausgestellt, ein paar Leute haben solche Wünsche geäußert, die da irgendwie davon gehört hatten. Und auf meine Frage, an wen haben sie denn nun gespendet? Ja, ich spende sowieso für Brot für die Welt oder Kinder in Not. Und da habe ich ein bisschen mehr. Das war nicht das, was ich eigentlich gewollt hatte, sondern ich hatte mehr Impuls geben wollen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich kann überhaupt niemanden erreichen. Ich werde ja überhaupt nicht bekannt mit meinem Angebot, dass man sich von mir Texte einlesen lassen könnte. Und daraufhin habe ich beschlossen, ich gründe einfach einen Verlag, einen Hörbuchverlag. Das ist, da der Hörbuchverlag nicht gefahrengeneigt ist, als Gewerbe sehr einfach, man zahlt 30 Euro Und dann hat man seinen Verlag.
Wann war das? Wann?
Das war vor ungefähr knapp 20 Jahren. Und ja, dann habe ich also einen solchen Hörbuchverlag gegründet. Da muss man dann natürlich immer alles als Einzelkämpfer. Dieser Verlag, ich habe in diesem Verlag alles selber gemacht, eingesprochen, korrigiert, die Texte korrigiert am Computer, das dann gebrannt auf CDs, die Covers selber entworfen, die Covers gedruckt, das Ganze dann auch mit ISBN versehen, das für Laien ein bisschen komplizierte Geschichte ist und so weiter und so weiter. Das habe ich also gemacht, jahrelang, bis mir das zu mühsam wurde, zu viel wurde und ich dann darauf gestoßen war, dass es ein, gibt sicher mehrere, aber ein großes Hörbuchportal gibt und über dieses Hörbuchportal sind nun also meine Hörbücher zu hören. Aber nach wie vor gilt, ich warte auf Anregungen, was möchten Sie denn gerne mal haben? Allerdings ist es dann so, wenn etwas einschlägt, wie meine Dickens-Lesung von Charles Dickens.
Welches Buch war es?
Eingelesen von Charles Dickens habe ich David Copperfield, Der Raritätenladen, Die Pickwickia, Dombey und Sohn, Eine Geschichte von zwei Städten, Klein Dorrit, Nicholas Nickleby. Also nahezu alles. Alles natürlich in alten Übersetzungen. Der Übersetzer muss eben auch längere Zeit tot sein, das ist ein Problem. Denn natürlich sind die neuen Übersetzungen, die heutzutage erscheinen, besser.
Weil sie was sind?
Weil sie mehr unserem Sprachgebrauch entsprechen. Also, kleines Beispiel. Ich lese im Augenblick eine Übersetzung von dem Grafen von Monte Cristo, von Alexandre Dumas, dem Älteren. Die gibt es nämlich bei Audible bisher ungekürzt nur in französischer Sprache. In deutscher Sprache nur sehr stark gekürzt. Ich lese die ein in einer Übertragung oder Übersetzung von Max Panwitz, der also über 70 Jahre tot ist. Und der benutzt zum Beispiel das Wort erstaunt. Er sah ihn erstaunt an. In dem Sinne voller Schrecken. Er sah ihn erschrocken an. Ich darf und will das nicht verändern. Aber man muss sich darüber klar sein. Man muss sich dann auch auf die Sprache des Übersetzers einstellen. Aber um auf Ihre Frage zu antworten eben, neue Übersetzungen sind unserem Sprachgebrauch angepasster. Das ist natürlich so.
Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie daheim, wo Sie leben, ein Kämmerchen, an dem eine gute Mikrofonanlage steht, an dem das Buch liegt und Sie setzen sich morgens nach dem Frühstück davor und denken sich, so, jetzt habe ich schon mal 2 Stunden Zeit, nun lese ich ein, dann mache ich eine Pause. Wie funktioniert das denn gerade, die Dickens-Romane, wenn ich sie in meinem Buchregal angucke, das ist nur die Taschenbuchausgabe, sind ja schon mal so ein Stück und relativ dick.
So ist es, so ist es. Das kürzeste Hörbuch, das ich je gemacht habe, ist übrigens von Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke, 20 Minuten.
Immerhin.
Die längsten Hörbücher, die ich gemacht habe, und das, da kommt jetzt auch der Graf von Monte Cristo ran, sind 45 Stunden. 45 Stunden muss man erstmal, und die Dickens-Werke sind zum großen Teil genauso, da muss man erstmal, das muss man erstmal schaffen, sich da wirklich darauf zu konzentrieren. Deshalb sind meine Hörer, nach dem, was ich so mitbekomme, sie bleiben ja anonym, die meisten, nach dem, was ich mitbekomme, hören sie es entweder auf langen Autofahrten im Auto oder es sind alte Leute. Oder es sind alte Leute, die nicht mehr so gut lesen können und die Zeit haben, sich so etwas anzuhören. Ja, und jetzt Ihre Frage nach meinem Studio, nach meiner großartigen Ausstattung und so. Ich habe, sitze in einem Raum, Gott sei Dank habe ich einen solchen Raum zur Verfügung, der relativ ruhig liegt, auch nur wenn draußen mal ein Hubschrauber vorbei rattert oder so, dann muss ich mal eine Pause machen. Aber sonst habe ich in einem Raum, den ich mir von meiner Frau mit Vorhängen habe abteilen lassen, um die Reflexion im Raum zu vermindern. Und dann habe ich vor mir ein Diktiergerät. Ein Diktiergerät, in das ich hineinspreche. Diktiergeräte haben heute eine ganz ordentliche Stimmqualität. Und sobald ich dann ein Kapitel etwa abgeschlossen habe, übertrage ich das auf den Computer und bearbeite es dann. Und diese Bearbeitung dauert in der Regel doppelt so lange wie das Einsprechen. So dass ich, das hat bei mir noch einen speziellen Grund. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, gehen so vor, dass sie sich vorher das Buch vornehmen, das sie einlesen wollen, sich mit einem Bleistift bewaffnen und markieren, wo sollen Pausen sein, wo soll besonders betont werden. Das wäre mir viel zu langweilig und ich bin viel zu faul dazu, das ganze Buch erst einmal durchzuarbeiten und dann es zu sprechen. Ich kann mein Verfahren auch ideologisch rechtfertigen. Vielleicht ein bisschen fragwürdig. Aber ich sage mir, ich will mich diesem Buch so nähern, wie ein Leser, der das Buch zum ersten Mal in die Hand nimmt. Der weiß auch nicht, wer ist in diesem Buch der Held, wer ist der Gute, wer ist abgefeimt, wer ist ein Schuft. Das weiß er alles nicht. Das wird sich alles ja im Laufe der Zeit entwickeln. Deswegen lese ich einfach mal los. Aber das hat natürlich auch seine Nachteile. Denn häufig ist es so, bei einer wörtlichen Rede etwa, dass der nachgestellte Begleitsatz etwa lautet, sagte er lachend. Ja, dann muss ich eben diesen Satz noch einmal lesen, um so ein bisschen zu tun. Ja, das sagte er irgendwie so ein bisschen ein Lachen andeuten. Irgend sowas muss ich machen. Und das heißt, dann wird gelöscht und... Aber es geht ja heute alles einfach.
Von unserer sonstigen Struktur geben wir an dieser Stelle noch einen Appetitanreger, einen geistlichen Snack mit auf Ihren Weg.
Heute ist er etwas dicker belegt, etwas zum Sattessen, mitgebracht und gesprochen von Hans-Joachim Schmidt.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz eröffnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und Demokraten sind sehr stolz auf diese Tatsache. Darf man den Satz trotzdem kritisch bedenken? Die sprachgeschichtliche Wurzel des Wortes Würde ist Wert. Wenn jeder Mensch eine Würde hat, dann hat er also auch einen Wert. Nun wird man nicht alle Menschen für gleich wertvoll halten. Aber selbst wenn es bei manchen Exemplaren der Gattung schwerfallen mag, ihren spezifischen Wert auszumachen, so kann ich doch nachvollziehen, dass ein Mensch an sich einen Wert hat, schlechthin könnte man sagen, weil es ihn gibt. Aber das gilt dann auch für jedes Tier, ja für jedes Lebewesen, vor dem man nach Albert Schweitzer deshalb auch Ehrfurcht empfinden und zeigen soll. Aber hat alles Lebendige, weil es existiert oder religiös gesprochen geschaffen ist, auch seine Würde? Verdienen die Schmeißfliege, das Gänseblümchen und die Brennnessel dieses Attribut? Es muss wohl noch etwas hinzukommen. Pflanzen und Tiere kann ich als Objekt ansehen, Ein Mensch aber ist grundsätzlich mir gleich an Rang und Wert. Und grundsätzlich sollte das von jedem Menschen gelten, der mir begegnet. So weit, so gut. Was aber hat es zu bedeuten, dass die Würde des Menschen unantastbar sei? In der weit überwiegenden Zahl der Fälle bedeutet die Endsilbe bar im Deutschen, dass etwas geschehen kann. Was tragbar ist, kann getragen werden, untragbares eben nicht. Eine Krankheit kann heilbar oder unheilbar sein, sie kann geheilt werden oder eben nicht. Wenn man das Wort unantastbar in diesem Sinne versteht, dann ist der erste Satz unseres Grundgesetzes unsinnig. Dass die Würde von Menschen angetastet werden kann, ist mit Händen zu greifen. Permanent werden in unserer Welt Menschen getötet, gefoltert, geschändet. Des Schreckens ist kein Ende. Aber es muss gar nicht so dramatisch zugehen. Eine Demütigung, eine Schmähung, ein Lächerlichmachen, eine Verspottung, alles das sind Antastungen der menschlichen Würde. Aber es gibt Beispiele, wenn auch nicht sehr viele, bei denen das Bar eine andere Bedeutung hat. Die uns exotisch anmutenden indischen Unberührbaren können natürlich berührt werden, aber sie sollen es nicht. Jedenfalls nicht von Angehörigen einer höheren Kaste, weil man sich dann verunreinigt. Und so meint vielleicht unsere Grundgesetzformulierung, die Würde des Menschen soll nicht angetastet werden. Aber wäre eine solche Vorschrift einem Gesetzestext angemessen? Liegt sie nicht zu nahe an dem Unverbindlichen, sollte möglichst nicht, beziehungsweise nur, wenn es unvermeidlich ist? Nein, gemeint ist wohl, die Würde des Menschen darf nicht angetastet werden. Aber im Alltagsleben ist ein grundsätzliches und einklagbares Verbot, die Würde eines anderen anzutasten, nicht praktikabel. Es wäre schlicht lebensfremd. So komme ich zu dem Schluss, der erste Satz unseres Grundgesetzes kann keine verbindliche Maxime für die Bürgerinnen und Bürger sein, allenfalls eine Mahnung. Gültigkeit aber muss der Satz für den Staat haben. Keine staatliche Institution, keine Behörde hat das Recht, die Würde eines Menschen anzutasten. So schwer es einem Beamten in einer konkreten Situation auch fallen mag, sein Gegenüber als Träger unveräußerlicher Rechte zu respektieren, er ist dazu verpflichtet. Polizeiliche Zwangsmaßnahmen beispielsweise sind nur zu Gefahrenabwehr im weitesten Sinne erlaubt. Sobald sie dazu genutzt werden, einen Menschen klein zu machen, ihn zu demütigen, sind sie vom Übel grundgesetzwidrig und müssen sanktioniert werden.
Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Zu Gast ist der sprachbegabte und hörversierte Hans-Joachim Schmidt.
Wir haben gerade gehört, Ihre Gedanken zur Würde des Menschen. Wo wird Ihrer Meinung nach denn die menschliche Würde am meisten verletzt?
Permanent wird die menschliche Würde verletzt. Natürlich hat man bei Verletzung der Menschenwürde, denkt man zunächst an Folter und an Hinrichtungen und an Quälereien und so etwas. Aber es muss ja gar nicht so dramatisch sein. Menschenwürde ist übrigens ein Begriff, der von den Juristen gar nicht sehr geschätzt wird. Die Juristen bezeichnen ihn als einen unbestimmten Rechtsbegriff. Wenn man sich nun als Nichtjurist der Frage nähert, was es mit der Verletzung der Menschenwürde auf sich hat, dann fällt mir beispielsweise ein, dass alle Comedians, die sich einen Menschen als Ziel wählen und über den etwas sagen, im Grunde genommen ihn lächerlich machen und damit seine Würde, so kann man das jedenfalls erleben, verletzen. Wir haben das bei dem Böhmermann erlebt, wie der türkische Präsident seine Ehre verletzt gefühlt hat und seine Würde verletzt gefühlt hat. Das ist ja durch sämtliche Medien gegangen. Aber auch im täglichen Leben ist es vollkommen ausgeschlossen, dass man die Würde eines anderen Menschen überhaupt nicht antastet. Dazu sind wir einfach nicht geschaffen. Wir haben alle die Eigenschaft, an auch unsere Freude daran zu haben, den anderen, der uns gegenüber ist, auch mal ein bisschen herunterzuholen und ihn in Frage zu stellen. Und das kann ganz leicht zu einer als Würdeverletzung empfunden werden.
Mhm. Kirche versteht sich ja eben als Anwalt der Schwachen, der Unterdrückten, eben auch als Anwalt der Menschen, deren Würde verletzt wird. Kann man das dann so heute noch stehen lassen oder wird die Kirche diesem Anspruch überhaupt noch gerecht? Wie würden Sie das sehen?
Also ich denke schon, nach dem, was ich so mitbekomme, dass die Kirche nach wie vor dieses als Aufgabe sieht. Wenn ich beispielsweise daran denke, dass Behinderte, schon der Begriff Behinderte wird ja von manchen als Herabsetzung empfunden und wird als Würdeverletzung empfunden. Ja, mein Gott, so ist nun aber mal die Sprache. Und jede Neuerfindung für Behinderte ist entweder auch schief oder sie kann wieder neuen Missverständnissen ausgesetzt sein. Also ich glaube, dass die Kirche nach wie vor diesen Anspruch hat und dass sie ihm auch gerecht zu werden versucht, jede Herabwürdigung zu vermeiden. Aber es ist natürlich, ich habe ja in dem Snack gesagt, dass das Wort Würde auf den Begriff Wert zurückgeht. Wer bestimmt denn eigentlich den Wert eines Menschen? Ist ein Mensch, der nicht in der Lage ist, sich zu artikulieren, der auch einfache Sachverhalte nicht versteht, hat der denselben Wert wie jemand, der also Nobelpreisverdächtig ist? Das ist tatsächlich die Frage, worin besteht denn der Wert? Und das geht, glaube ich, nur, wenn man sich eine Instanz denkt, gegenüber der alle Menschen, weil sie Menschen sind, gleich ist.
Braucht das Grundgesetz da eine neue sprachliche Formulierung oder hätten Sie da einen Vorschlag? Unantastbar ist ja, haben Sie eben schon im Fokus gehabt.
Ja, unantastbar geht, finde ich, gar nicht, weil unantastbar, wie ich es ja gesagt habe in dem Snack, völliger Unsinn ist, wenn man es im landläufigen Sinne versteht. Natürlich ist sie antastbar, sie wird ja immerzu angetastet. Aber ich habe keine Formulierung parat, mit der ich, wer bin ich denn, dass ich das Grundgesetz verbessern könnte. Ich denke, heutzutage, wenn es wieder so etwas wie einen parlamentarischen Rat gäbe, der ein neues Grundgesetz zu schreiben hätte, dann würde das anders lauten.
Vielen Dank, dass wir nochmal an Ihren Snack anknüpfen durften, weil das Thema Würde uns da doch sehr angesprochen hat. Und wir haben es irgendwie auch gemerkt, Sie selber sind ja auch sehr engagiert dabei und das hat Sie auch sehr beschäftigt. Also nochmal vielen Dank, dass wir da noch etwas ausholen durften. Lieber Hans-Joachim Schmidt, wir danken herzlich für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen viel Zuspruch für das gerade erschienene Buch, weiterhin wunderbare Hörerlebnisse und natürlich viel Freude weiterhin beim Lesen.
Und Entdecken vielleicht anderer Werke. Und wenn ich mir was wünschen darf, es ist ja eine Option, liebe Hörer, kommen Sie ihr nach. Vielleicht geht es ja, vielleicht haben Sie ein Lieblingsbuch, was eingelesen werden muss, dringend. Wir laden Sie, liebe Hörer, ein zu unserer August-Sendung. Schalten Sie einen Freitag, den 13. August um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir für Sie da und unser Studiogast wird der neue Kreispfarrer Thorsten Maas sein. Wir sind ganz gespannt auf ihn. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, die Sie zu diesem neuen Mann in unserem Kirchenkreis stellen möchten. Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch.